Damen und Herren, Perversil hat den Umweltschmutz neu erfunden. Mit der neuen Umweltschmutzkugel von Perversil können Sie noch mehr Waschmittel sinnlos verbrauchen als bisher. Perversil, da weiß man, was man hat, und der Bart ist ab. Guten Abend.
Papi, mein Eumel ist kaputt.
Oh, armer Junge. Dann gehe ich schnell in die neue Kaufqualle und kaufe dir einen neuen Eumel. In der Kaufqualle gibt es Eumels jetzt zum neuen Sondertarif. Nur 19,99. Kaufqualle.
Haben Sie Profil?
Oh ja, denn ich fahre die neuen Breitgummireifen von Gummischlunz. Damit komme ich auch im dicksten Winter problemlos und rasend schnell über die neue B31 Ost.
Speziell entwickelt für die neue B31 Ost, Spezialreifen von Gummischlunz.
Nun, Mann, das ist klasse.
Dreimal in Freiburg.
Völker erwacht.
Mit den Uhren von Uhren Heinz in Freiburg. Natürlich zu Billigpreisen, aber nur unter der Ladentheke. Der Anzug ist aber sehr verknittert heute.
Oh ja, mein Gott, tatsächlich.
Kaufen Sie nicht regelmäßig neue Anzüge?
Nein, nur alle Vierteljahr.
Nur alle Vierteljahr?
Und können Sie mir was Neues empfehlen?
Ja, aber klar doch. Ein ganz toller Nadelstreifenanzug mit garantiert 100% Plastik.
Oh, und wo kann ich den erstehen?
Ja, natürlich bei unserem neuen Modehaus Pierre Robert Fleiderer.
Nicht SWF3, sondern hier ist immer noch Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Und zwar wollten wir euch mal vorführen, wie das in dem normalen Dudelfunk immer abgeht, wie in SWF3 oder in einigen privaten, ich will sie mal gar nicht nennen. Und ihr habt jetzt die einmalige Chance zu verhindern, dass hier in einem freien Radio Werbung kommt. Wir haben es nämlich nicht nötig, Werbung zu senden, und wir wollen auch keine Werbung senden. Aber dazu sind wir auf euch angewiesen, dass ihr Mitglied werdet im Freundeskreis von Radio Dreieckland. Das ist ganz einfach für euch. Ihr könnt einfach hier anrufen, zum Beispiel unter der Telefonnummer Freiburg, die Vorwahl 0761 und dann die Nummer 31028. Und dann könnt ihr euren Namen durchgeben und wir schreiben euch an und schicken euch das neue RTL Aktuell, wo sehr interessante Artikel über allgemeine politische Themen und auch über uns drinstehen. Und ich muss nochmal darauf zurückzukommen, die Mitgliedschaft bei uns ist auch nicht mal teuer. Für Nichtverdienende sind es nämlich nur 40 Mark im Jahr. Und Leute, die schon was verdienen, die können dann 80 Mark im Jahr zahlen. Oder Gruppen, zum Beispiel WGs, zahlen 120 Mark im Jahr. Nach oben sind euch natürlich keine Grenzen gesetzt. Und ihr könnt auch jederzeit spenden und ihr könnt es sogar von der Steuer absetzen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Also ergreift die Gelegenheit, ihr wolltet sicher schon lang Mitglied im Freundeskreis von Radio Dreieckland werden, greift zum Telefon und ruft an unter der Nummer 31028.
Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ja, ich begrüße euch zum heutigen Info am 29.11. Im Studio sind heute Abend die Ricarda, der Matthias, Bernhard, die Moni und der Thomas. Wir haben heute Abend mehrere kurz- und drei längere Beiträge, die, hoffen wir zumindest, euch sicher sehr interessieren werden. Am Anfang gibt es eine Kurzmeldung über Frauenhandel im Freiburger Land. Dann gibt es einen Bericht über die IG Medien, die fordern, dass die Lohnforderungen und Arbeitsbedingungen auch im privaten Medienbereich festgeschrieben werden sollen. Dann werdet ihr was über Altlasten in der Rüstungsindustrie erfahren und über eine geplante Taxifahrerzentrale in Freiburg. Die ist allerdings geplatzt, weil die Unternehmer sich nicht einigen konnten. Als nächstes gibt es einen Kommentar zur Volksabstimmung in der Schweiz. Da soll über die Abschaffung der Armee abgestimmt werden. Dann folgt Näheres über die Faulerhäuser, die doch nicht am Freitag geräumt werden. Außerdem noch ein Bericht über zwei kurdische Flüchtlinge, die von der Abschiebung bedroht sind. Als letztes am Schluss kommt dann noch ein Bericht über die Finanznöte der DKP, da die SED die Unterstützung gestrichen hat. Und da haben wir mit dem Herrn Siebers gesprochen, dem ehemaligen DKP-Vorsitzenden. Montagabend haben die Frauen von Terre des Femmes in Gündlingen eine Flugblattaktion gegen einen Frauenhändler, der sein Geschäft in Gündlingen betreibt, gestartet. Dazu ist gestern ein ausführlicher Bericht im Frauen- und Lesbenradio gelaufen. Ich möchte trotzdem heute Abend nochmal einen Kurzbericht dazu bringen, weil ich finde, dass dieses Thema auch die Männer etwas angehen sollte. Die Aktion gegen den Gündlinger Frauenhändler hat in erster Linie zum Ziel, durch gezielte Informationen in der Öffentlichkeit den Betreiber und seine Kunden unter Druck zu setzen. Dieser Waldemar Watzko wirbt mit Inseraten, wie Brasilianerinnen wünschen sich deutsche Lebenspartner in jeder Altersgruppe und jedem Bildungsstand und so weiter und so weiter. Man liest ja solche Anzeigen oft genug, leider. Watzko gehört also auch zu den Ausbeutern, die unter dem Firmenzeichen Tropical Partnervermittlung Frauenhandel betreiben. Und das Geschäft mit der Armut blüht. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt aus dem Gündlinger Flugblatt vor. Die zum Verkauf stehenden Frauen sehen in der Auswanderung nach Europa oft die einzige Möglichkeit, ihrer Armut und Perspektivlosigkeit zu entgehen. Im Heimatland erhalten sie oft ungenügende Informationen darüber, was sie hier erwartet. Ohne Kenntnis der Sprache, der Kultur und der rechtlichen Situation sind die Frauen nach Ankunft in der Bundesrepublik den Frauenhändlern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Meist kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich Bar- oder Bordellbesitzer oder Zuhälter aus den Katalogen bedienen. In einigen Fällen werden die Frauen nach einer Scheinheirat zur Prostitution gezwungen. Und deutsche Männer als Käufer von Frauen aus der dritten Welt erwarten von dieser, dass sie widerspruchslos die Rolle der dienenden und unterwürfigen Ehe- und Hausfrau spielen. Aufmüpfigen Ehefrauen droht bei der Trennung die Abschiebung. Was kann Frau, Mann nun gegen diese menschenverachtende Ausbeutung tun? Als erstes möchte ich eine Kontaktadresse durchgeben, an die sich Interessierte wenden können. Und zwar ist das Terre des Femmes in Freiburg, Postfach 1145. Telefonisch sind die zu erreichen beim Netzwerkbüro in der Habsburger Straße 9. Die Telefonnummer ist 55 12 80. Nochmal, Telefon 55 12 80. Unter dieser Adresse sind dann nähere Infos erhältlich. Darüber hinaus kann man aber auch so aktiv werden. So kann man sich gegen die Zeitungen richten, die solche Vermittlungsanzeigen überhaupt abdrucken. Hierzu gehört übrigens auch die BZ. Wenn auf jede veröffentlichte Vermittlungsanzeige eine Ladung von Leserbriefen folgen würde, gerätten hoffentlich auch die Zeitungen unter zunehmenden Druck. Dann würden Sie sich vielleicht zweimal überlegen, ob Sie solche Anzeigen weiterhin abdrucken. Wichtig ist eben, dass durch viele Aktionen und wenn sie noch so klein sind, langfristig etwas im öffentlichen Bewusstsein verändert wird. Denn es darf nicht sein, dass der Frauenhandel von der Öffentlichkeit einfach so hingenommen wird.
Die IG Medien hören auf, die Privaten zu ignorieren. Endlich kümmert man sich auch um uns. Naja, nicht direkt um uns, um die anderen Privaten halt. Die IG Medien jedenfalls bemühen sich im Moment mit Vertretern des Tarifverbandes Privater Rundfunk um die Aufnahme von Tarifverhandlungen. Gestern und heute fanden diese Verhandlungen in Frankfurt statt, um Arbeitsbedingungen und Lohnforderungen in einem Manteltarifvertrag bzw. in einem Vergütungstarifvertrag festzulegen. Ein Entwurf des Manteltarifvertrages liegt bereits vor. Die Hauptpunkte in diesem Entwurf sind ein Arbeitsvertrag mit festgelegtem Mindestgehalt, gesetzlicher Kündigungsschutz bzw. Den Abschluss von befristeten Verträgen nur noch im Ausnahmefall zu gestatten. Des Weiteren akzeptable Arbeitszeitregelungen und die Sicherung unabhängiger redaktioneller und journalistischer Arbeit. Dieser letzte Punkt ist ja bei den schwergewichtigen Interessenverbänden, die die Privaten finanzieren, ein sehr wichtiger, aber wohl auch ein sehr schwieriger Punkt der Verhandlungen. Bei den Lohnforderungen werden folgende Kernpunkte, wie es in dem Mitteilungsblatt der IG Medien heißt, noch nicht verhandelt, sondern in Kommissionen erörtert. Das sind angemessene Lohnzahlungen mit automatischer Lohnsteigerung, an den öffentlich-rechtlichen Medien orientiert und eine angemessene Differenzierung der Tätigkeiten im Medienbereich. Wir fragten mal beim privaten Rundfunk in Freiburg, nämlich beim Radio Freiburg 1 nach, wie groß der Kenntnisstand über diese Verhandlungen dort ist und ob die Mitarbeiter von diesen Verhandlungen betroffen sind.
Also ich bin überfragt, wer da jetzt über wen und was verhandelt. Es kann durchaus sein, dass der Verband da beteiligt ist, Kabel und Satellit oder auch andere Verbände der privaten Reise. Also uns tangiert das direkt nicht im Moment.
Eine weitere Frage. Wie sind die Mitarbeiter tariflich abgesichert?
Also wir haben uns an dem Tarif der Zeitungsjournalisten orientiert, weil die meisten Kollegen aus dem Bereich kommen.
Ja. Und wie sieht der aus?
Der Zeitungstarif ist überall nachzulesen.
Ist überall nachzulesen.
Kein Problem.
Aber es ist also, die Arbeitsverhältnisse sind durch einen Tarifvertrag abgedeckt, wenn es auch nicht der Medientarifvertrag
richtig,
ist.
Richtig.
Gibt es bei Ihnen eigentlich so eine Art Betriebsrat?
Betriebsrat?
Mhm.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, wissen Sie nicht.
Wir haben eine Redaktionskonferenz, die autonom ist.
Was heißt autonom?
Unabhängig von der Gesellschaft.
Aha. Und werden da Beschlüsse gefasst oder Forderungen gefasst, dass Einkommens- oder Arbeitsverhältnisse?
Bisher sind die Beschlüsse nicht gefasst worden, aber das ist...
Dass der Deutsche Journalistenverband in Frankfurt auf Seiten der IG Medien an den Verhandlungen beteiligt war, ist bei Radio Freiburg 1 offensichtlich nicht bekannt. Was jetzt bei den Verhandlungen in Frankfurt rauskam, konnten wir nicht mehr erfahren. Um kurz vor 4 war dort leider schon Feierabend. Wir werden aber versuchen, am Freitag weiteres zu berichten.
Wochenende hat in Göttingen ein Bundeskongress stattgefunden, und zwar mit dem Thema Altlasten der Rüstungsindustrie. Eingeladen hatten die Bund-Stifte, die Kraftzwerge und die IRA. Zur Erklärung, Bund-Stifte ist wohl ein Unterverband oder eine Föderation im Stiftungsverband Regenbogen e.V. Die Kraftzwerge ist ein Verein für ganzheitliche ökologische und politische Bildung. Und die IRA ist die Initiative gegen Rüstungsaltlasten. Zu den Inhalten, die da am Wochenende besprochen wurden, jetzt aus einem Telefoninterview.
Es ging um Rüstung, also um Altlasten der Rüstungsindustrie. Mhm. Und darum, dieses Thema, was an sich ja jetzt populär geworden ist, unter dem Umweltaspekt, also der Umweltbedrohung, eben nicht nur als Umweltproblem vorzustellen, sondern auch als ein Thema, was mit Vergangenheitsbewältigung zu tun hat, wo politische Konsequenzen gezogen werden müssen. Und was also nicht irgendwo nur eine Sache der Vergangenheit ist, sondern bis heute reinreicht, nämlich die Vermeidung künftiger Altlasten. Und insofern sprach das Ganze auch Leute aus mindestens 3 bis 4 unterschiedlichen Richtungen. Einmal so Leute aus Geschichtswerkstätten, die sich mit dem Nationalsozialismus befassen, sagen wir so, Geschichte von unten, ne? Dann Umweltinitiativen und Leute aus der Friedensbewegung und natürlich meistens grüne Politiker und Politikerinnen.
Also das hieß, es ging auch im Prinzip um die Vermeidung von Rüstung heute.
Ja.
Also, ja, dass man dagegen ankämpft.
Ja, es geht natürlich nicht um eine möglichst umweltfreundliche, umweltfreundliches Militär, sondern wir hatten auch ein Referat von Olaf Achilles von der MÖP, kennst du die? Mhm. Der hat also zur Umweltbelastung durch Militär heute referiert, und Dieter Meissner von dieser Naturwissenschaftlerinitiative, für den Frieden oder so ähnlich, der hat über Chemiewaffen und Abrüstungschancen und Herstellung und so diese Sachen geredet, ne? Mhm. Die waren, also das war so der letzte Themenblock, der so Leute aus der Friedensbewegung einbezog, ne? Mhm.
Bedauert wurde nur von den Veranstalter und Veranstalterinnen, dass die Beteiligung wohl recht gering war. Sie zählten zwischen 80 und 100 Teilnehmer. Jetzt nochmal zu dem am Sonntag stattgefundenen Thema.
Am Sonntagvormittag eine Podiumsdiskussion, wo eigentlich halt Initiativenvertreter, BUND, Initiativen gegen Rüstungsaltlasten und diese Naturwissenschaftlerinitiative auf der einen Seite, dann Politiker, zum großen Teil allerdings aus Niedersachsen, und auch Vertreter der Industrieverwaltungsgesellschaft und der chemischen Industrie eigentlich diskutieren sollten. Die CDU, die IVG und die chemische Industrie haben aber zum Teil unter fadenscheinigen Argumenten, zum Teil unheimlich kurzfristig, wie die CDU halt, abgesagt. Also das hat natürlich dann auch die Diskussion irgendwie verändert, hat eigentlich ein bisschen die Schärfe so rausgenommen.
Abschließend fragte ich diese Mitveranstalterin, was ihrer Meinung nach dieser Kongress jetzt gebracht hat.
Ich denke, dass der Kongress schon den Leuten, die da waren, eine ganze Menge unterschiedlicher zusätzlicher Aspekte, weil er eben so eine versucht hat, so eine Gesamtschau zu liefern, ne? Gebracht hat und da unheimlich viele Kontakte hergestellt hat, wie das auf so Kongressen halt immer so ist, ne? Mhm. Die du vorher nicht gehabt hast, und ich denke, daraus wird sich eine ganze Menge Zusammenarbeit entwickeln, einfach deswegen, weil die Leute sich nun kennen. Und ich denke auch, dass es insgesamt auch im Nachhinein eine gute Kombination war, eben nicht nur diesen Umweltaspekt in den Vordergrund zu stellen, sondern auch Geschichte und heute mit einzubeziehen.
So, soweit der Bericht aus Göttingen zu dem Bundeskongress zum Thema Altlasten der Rüstungsindustrie. Es wird hierzu noch einen recht umfangreichen Reader geben mit den gehaltenen Referaten, der aber auch noch um einige weitere Referate erweitert worden ist. Besser gesagt erweitert wird. Und zwar kann man den bestellen bei den Kraftwerken, besser gesagt Kraftwerk e.V. Silbernahl 1 in 3392 Clausthal-Zellerfeld.
geplante Taxi-Gemeinschaftszentrale ist nun doch geplatzt, nachdem die Unternehmer sich gestern Abend zerstritten hatten. Was passiert jetzt? Es folgt nun ein Interview mit einem Taxifahrer von heute Morgen.
Asylsuchende untergebracht waren, da gab es 4 Tote, 2 Kinder und 2 Erwachsene. Es wurde Brandstiftung nachgewiesen.
Jetzt kommt das Interview mit dem Taxifahrer von heute Morgen. Ich entschuldige mich für die Panne. Jetzt kommt's.
Will uns was erzählen über die aktuellen Ereignisse betreffend der geplanten Freiburger Taxi-Gemeinschaftszentrale.
Ja, das Interview jetzt ist ja kein Live-Interview. Es ist 10 Uhr morgens und zu dem Zeitpunkt wissen wir selber noch nicht genau, was sich so alles entwickelt hat. Gerüchteweise ist das Genossenschaftsprojekt ja gestorben, wie vielleicht viele inzwischen gehört haben, hintenrum. Die Gründe, warum, weiß noch niemand so genau, außer den Chefs. Und man muss jetzt mal sehen, was auf uns zukommt. Die Versammlung nachher um 19.30 Uhr in der Akropolis, zu der die gesamte Taxifahrerschaft eingeladen ist, findet trotzdem statt. Es ist, glaube ich, davon auszugehen, dass trotz dem gescheiterten Genossenschaftsprojekt höchstwahrscheinlich nicht alles beim Alten bleibt. Also ich persönlich habe eher die Einschätzung, dass viele Unternehmer trotzdem jetzt versuchen werden, an ihrer zentralen Situation und sonstigen Dingen was zu ändern. Ich würde es nicht ausschließen, dass sich vielleicht in nächster Zeit Teilzusammenschlüsse einzelner Zentralen bilden würden oder sonstige Dinge, man weiß es nicht. Aber ich denke, wir müssen uns darauf vorbereiten. Die Informationspolitik der Unternehmer die letzten Tage hat ja einiges zu wünschen übrig gelassen. Und bevor wir in 1-2 Wochen von einer neuen Entwicklung und Tatsachen überrollt werden, die einfach dastehen, denke ich, müssen wir uns jetzt auf jeden Fall wappnen irgendwie und das heute Abend mal besprechen.
Ja, kannst du vielleicht noch sagen, wie jetzt die Stimmung ist? Also, dass das Projekt der Gemeinschaftszentrale jetzt geplatzt ist. Ist das ein Anlass zur relativen Freude oder wie siehst du das persönlich?
Man muss es wohl differenziert betrachten. Ich denke, dass viele Taxifahrerinnen und Fahrer es vernünftig finden und gut finden, auf einer Gemeinschaftszentrale zu arbeiten. Es hat viele Vorteile, bietet auch Chancen für die Fahrerschaft. Unter den Umständen, wie diese Genossenschaft jetzt gegründet werden sollte, gab es natürlich einige Mäkel dran. Man hat Angst gehabt, dass das Ganze unter der Leitung der Firma oder des Herrn Dettinger stattfindet, dass die Firma Dettinger saniert werden soll von den anderen Firmen, auch auf Kosten der Fahrerschaft und so weiter. Die Stimmung ist eher, ich würde mal sagen, bei der Masse der Leute inzwischen freudig, dass das Projekt gescheitert ist. Allerdings ist das halt mehr eine Gefühlsgeschichte. Ne? und hängt wohl mit dem Namen Dettinger ganz arg zusammen. Ich persönlich bedauere es und dass, dass ich jetzt erstmal wieder, dass jetzt erstmal der Stillstand herrscht, weil der Taxibund fordert eigentlich seit 4 Jahren eine Gemeinschaftszentrale. Das wäre jetzt mal eine Chance gewesen. Ne? Naja.
Also bis jetzt sind die Taxifahrer in Freiburg ja nicht so eng zusammengeschlossen. Also es gibt nur wenige, die in der Gewerkschaft, in der ÖTV sind. Und das wäre dann praktisch auch ein Anlass gewesen, dass die Taxifahrer enger zusammenrücken.
Oder? Ja klar, auf jeden Fall. Also wir haben ja noch eine Chance in so einem Unternehmerkartell. Die Unternehmer schließen sich zusammen und wir haben noch eine Chance, irgendwie unsere Interessen da auch durchzusetzen, wenn wir uns mehr zusammenschließen, ne? So wie bisher in solchen Familienklitschen, wo man halt persönlich mit dem Chef geredet hat, oder sogenannten Alternativgeschichten, wo man halt auch viele Sachen im persönlichen Gespräch mit dem Chef auf die Reihe bringen konnte, wird in so einem größeren Ding natürlich nicht mehr funktionieren. Ne? Und so eine Gemeinschaftszentrale hätte eben die Chance geboten, dass man sich als Kollegen nicht mehr mehr als Kollegen begreift und sich darüber zusammenfindet, als als direkte Konkurrenten, ne? Wie das eigentlich zurzeit noch vorherrschend ist.
Ja, vielen Dank. Also ich möchte jetzt nochmal den Veranstaltungshinweis wiederholen. Heute Abend am 29.11. um 19:30 Uhr, 19:30 Uhr in der Gaststätte Akropolis im Nebenzimmer. Das findet also statt, diese Veranstaltung, trotz der geplatzten Taxi-Gemeinschaftszentrale. Ach, was, kannst du noch die Straße sagen, wo das ist?
Das ist die Gaststätte Akropolis, das ist im Stühlinger, Clara-Ecke, Wannerstraße.
Gut, vielen Dank.
Mythos Demokratie. Ein Kommentar zur Volksabstimmung in der Schweiz über die Abschaffung des Militärs. Am vergangenen Wochenende entschieden sich 35,6% der Schweizer und Schweizerinnen, das heißt also über ein Drittel, in einer Volksabstimmung für die Abschaffung der Armee. In den Westschweizer, französischsprachigen Kantonen Jura und Genf, die vor über 100 Jahren schon einmal die Wiege des europäischen Anarchismus waren, gab es so eine Mehrheit für die Abschaffung der Armee. Dass dieses Ergebnis der Volksabstimmung ein Erfolg für die Schweizer Militärgegner ist, steht außer Frage. Als überzeugter Anhänger der Demokratie westlich-kapitalistischen Zuschnitts könnte man nun denken, na, da hat die Schweizer Armee aber nochmal Glück gehabt, dass die Militärgegner in der Minderheit geblieben sind. Doch diesen Tenor hatte keine einzige der Stellungnahmen zum Ausgang dieser Volksabstimmung. Die Rede war vielmehr von Tabubruch und der Zerstörung des Mythos Armee. Denn so könnte man fragen, wer hätte schon im Ernst geglaubt, dass bei einer Mehrheit der Militärgegner die Schweizer Armee nun tatsächlich abgeschafft werden würde. Diese Probe aufs Exempel ist der vielgepriesenen Schweizer Musterdemokratie erspart geblieben und die Anhänger von Freedom and Democracy nach Schweizer Art können insofern aufatmen, als dass sie diesmal noch daran vorbeigekommen sind, zu zeigen, wie es mit ihren lauthals verkündeten Idealen in der Realität aussieht. Zum einen ist das Ergebnis der Volksabstimmung also ganz eindeutig. Das Militär verliert überall in Europa an Legitimation, da bisher gepflegte Feindbilder zusammengebrochen sind. Die Schweiz spielt dabei keine Ausnahme, trotz des angeblich im Volke so fest verwurzelten Milizsystems. Zum anderen zeichnet sich aber noch eine andere Entwicklung ab. Während der Mythos Militär als erfolgreich angekratzt worden ist, droht andererseits ein neuer, alter Mythos aufzuleben, nämlich der der Formaldemokratie westlichen Musters. Angesichts der rapide schwindenden Bereitschaft, die Militarisierung der Gesellschaft zu akzeptieren, reagieren die Herrschenden flexibel. In Osteuropa ist das zurzeit ganz offensichtlich. Immer dann, wenn die herrschenden Cliquen an sich keine Schnitte mehr haben, bieten sie der Opposition den Dialog an, laden Vertreter aller unzufriedenen Gruppen an den runden Tisch. Dieses Modell der gesellschaftlichen Befriedung scheint Erfolg zu versprechen. Die Eliten der oppositionellen Gruppen werden in die Herrschaft integriert und die Fiktion eines gesellschaftlichen Neuanfangs ist durch diesen Dialog am runden Tisch gegeben. Man könnte also glauben, die Interessengegensätze zwischen Herrschenden und Beherrschten beruhten nur auf einem großen Missverständnis, das nun in einer großen Aussprache einmal geklärt werden müsste. In Westeuropa erlebt die Ideologie von Freedom and Democracy zurzeit einen Siegesrausch angesichts ihres Vordringens in die Länder Osteuropas. Volksherrschaft über den Wahlzettel scheint der Weisheit letzter Schluss. Diesem Denken könnte die Schweizer Volksabstimmung über das Militär durchaus Vorschub leisten. Schon hat sich in der BRD eine ähnliche Initiative gegründet, die versuchen will, die Militärfans per Stimmzettel in die Wüste zu schicken. Dabei könnte der Friedensbewegung eine kritische Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte gar nicht schaden. Denn schließlich wurden erst vor wenigen Jahren Pershing-Raketen gegen den erklärten Willen der Mehrheit der Bevölkerung stationiert. Richtig ist allerdings, dass die Freunde des Militärvereins im Moment stark in der Defensive sind. Man denke nur an das wehleidige Geschrei, das sie nach dem Urteil des Frankfurter Landgerichts über die Äußerung, Soldaten seien potenzielle Mörder, anstimmten. Daraus aber zu schließen, mit Worten und Kreuzchen könnten wir das Militär ganz abschaffen, wäre doch reichlich blauäugig. Zwar hatte der sogenannte diensthöchste Soldat der Bundeswehr, Oberverteidiger Wellershoff, nach dem Frankfurter Urteil öffentlich erwogen, ob dieser Ehrverletzung zurückzutreten, aber schließlich konnte er sich von seinem potenziellen Mörderhandwerk natürlich doch nicht trennen. Zentrale Säulen der staatlichen Herrschaft, wie eben zum Beispiel das Militär, beruhen offensichtlich auf festeren Fundamenten, als es uns der Mythos von Freedom and Democracy weismachen will.
Heute Morgen um 9 Uhr fand ein Prozess um die Fauler Arbeiterhäuser statt. Wir führten ein Gespräch mit jemandem, der bei dem Prozess anwesend war.
Ja, die erste Frage zu dem Prozess, der heute Morgen um 9 Uhr im Amtsgericht stattfand, allgemeiner Art, wer wohnt im Moment überhaupt noch in den Fauler Häusern?
Ja, also es gibt noch 3 Mietparteien, das heißt es sind konkret 4 Leute, die da noch wohnen, 3 Männer, eine Frau. Und die werden jetzt am Freitagmorgen um 6 beziehungsweise 6:30 zwangsgeräumt. Also das ist mittlerweile amtlich von der Stadt so bestätigt und es wurde ja auch bislang schon drauf mobilisiert. Also Freitagmorgen um 6 faule Arbeiterhäuser.
Die Leute, die jetzt wohnen, haben die einen legalen Status oder wohnen die illegal im Moment dort?
Ja, die haben zumindest in 2 Gerichtsverfahren, also vom Amts- und vom Landgericht, eine Bestätigung gekriegt über die Legalität ihrer Mietverträge und die Stadt halt hat dann halt aufgrund ihren Interessen beziehungsweise den Interessen von Adrian und Koch, den Besitzern der Häuserzeile, ein Entmietungsverfahren eingeleitet und räumt aufgrund von einem vorläufigen Beschluss vom Verwaltungsgericht jetzt am Freitag dann die Wohnung.
Ja, dann mal kurz zum Prozess. Kannst du kurz sagen, was Verhandlungsgegenstand jetzt in diesem Prozess heute Morgen war?
Ja, der Verhandlungsgegenstand war Hausfriedensbruch. Das war jetzt der erste öffentliche Prozess. Und ja, es ging im Wesentlichen jetzt im Prozess, wurden 4 Bullenzeugen vernommen, die alle 4 mehr oder weniger nichts wussten, nichts sagen konnten. Ziemlich typisch, selbst der Staatsanwalt hatte wohl Teile von der Akte zum ersten Mal jetzt im Prozess gesehen und Ja.
Ja gut, dann mach mal weiter.
Also der konkrete Gegenstand war ein Strafbefehl, 30 Tagessätze gegen jemand, der angeblich in den Häusern gewohnt hat, beziehungsweise Besetzer da gewesen sein soll. Und genau dieses soll das Gericht feststellen. Zudem ist aber dann letztendlich doch nicht gekommen, also aufgrund, weil die Bullen nichts wussten. Und das Ganze findet jetzt eine Fortsetzung, bei der auch der Adrian geladen ist, als Besitzer, der dann darüber Auskunft geben soll, ob jetzt die Wohnungen besetzt waren und welche besetzt waren und ob überhaupt von einem Besetzerinnenstatus in den Wohnungen geredet werden kann.
Ist der Adrian, hat er überhaupt die Möglichkeit, darüber Aussagen zu machen? Also hat er da Informationen darüber?
Das bleibt abzuwarten. Ich denke schon, dass er das versuchen wird, aber also bewegt sich alles im Bereich von der Spekulation und ich denke am Montagnachmittag, da kann man dann schon auch ein bisschen mehr ablesen.
Mit der eigentlichen Zukunft der Fallerhäuser hatte jetzt der Prozess offensichtlich weniger zu tun. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich denke, dass das der erste Schlussstrich sein soll. Unter dieses Kapitel fauler Arbeiterhäuser und Grünsanierung. Der zweite Streich wird die am Freitag stattfindende Zwangsräumung sein und dann noch die sechs beziehungsweise sieben anderen Verfahren, die sich da wegen Hausfriedensbruch noch anschließen werden.
Ja, jetzt gerade zu der Zwangsräumung. Also dadurch, dass der Prozess heute unterbrochen worden ist, das hat keine Auswirkungen auf die Zwangsräumung. Also es gibt keine Möglichkeiten, die zumindest zu verschieben oder so etwas.
Also der Prozess nicht. Was von den Mieterinnen noch versucht wurde, ist sowas wie eine einstweilige Verfügung oder sowas Ähnliches zu erwirken, um vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim dann vielleicht doch noch Recht zu bekommen. Aber also die Stadt hat sich da über alles hinweggesetzt und hat halt diesen Räumungstermin festgesetzt. Und von daher wird sich da auch nichts dran ändern.
Also gibt es rechtliche Möglichkeiten, die werden bloß von der Stadt nicht, werden praktisch von der Stadt gebrochen oder gibt es überhaupt keine rechtlichen Möglichkeiten mehr?
Ja, also zum einen, ich bin erstmal kein Jurist. Die Stadt hat sich natürlich ganz klar über bestimmte Dinge da auch hinweggesetzt, aber das zu bejammern, also das ist auch vollkommen falsch, weil im Prinzip ist es ja eigentlich schon bekannt, wie und was für eine Funktion die Stadt immer wieder in diesen Sanierungsfragen übernommen hat. Und von daher ist es eigentlich aus deren Blickwinkel erstmal ein ganz normales, konsequentes Verhalten, dass die Leute jetzt, die da wohnen, auch endgültig rausfliegen.
Wie schätzt du dann die Zukunft der Faulerhäuser ein, voller Arbeiterhäuser?
Ja, die werden halt umgebaut werden mit den Finanzspritzen zu alten Wohnungen und das Ganze wird dann noch sozial verträglich sein in deren Sinne. Was heißt, dass angeblich nur eine ganz bestimmte Gruppierung von Alten, also die, die weniger Kohle haben, da einziehen sollen und das Ganze ist dann erstmal für eine gewisse Zeit lang festgeschrieben als Altenwohnprojekt. Was weiß ich, in 5 oder in 10 Jahren damit passiert, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Was passiert mit den 3 verbleibenden Mietern und der einen Mieterin, die da jetzt wohnen?
Die werden umgesetzt in andere Wohnungen, also 2 Wohnungen, die bereitgestellt worden sind durch die Stadt, sind im Stühlinger, eine in Zähringen und also das finde ich auch noch einen ziemlichen Hammer, weil das Wohnungen sind, die der Siedlungsgesellschaft gehören oder dem Liegenschaftsamt und weil die eigentlich für all die Menschen bestimmt sind, die in der Warteliste stehen, also dringend wohnversorgt werden müssten und die Stadt sich da einfach drüber wegsetzt, wer jetzt da schon wie lange wartet und ja im Sinne halt von diesen Bonzen Adrian und Koch dann die Leute da einfach umsetzt.
Für den Fall, dass sich die Mieter wehren, die neuen Mietverträge zu unterschreiben, droht die Stadt mit dem Verfall des Anspruchs auf eine Ersatzwohnung. Die Stadt scheint dann auch nicht bereit zu sein, die Mieter so lange in Pensionen oder Ähnlichem unterzubringen, bis sie selbst eine neue Wohnung gefunden haben. Doch zurück zum Interview.
Mit den Faulerhäusern fällt eigentlich so ja nochmal ein Stück alternativer Wohnprojekte oder überhaupt alternativer Kultur im Grün weg. Siehst du da irgendwelche, ja, wie siehst du die Zukunft für das Greta-Gelände zum Beispiel in diesem Zusammenhang? Bestehen da für dich Zusammenhänge?
Nee, erstmal denke ich nicht, weil das ist eine ganz andere Sachlage. Und das Greta-Projekt ist, so wie ich das einschätze, schon erstmal ein etabliertes Projekt. Und von daher denke ich mir, dass das also keine Auswirkungen haben wird.
Ja, gut, dann schönen Dank für das Gespräch.
So, und zum Schluss brandaktuell auf Radio Dreieckland die neuesten Entwicklungen. Nachdem die Stadt zuerst den perfiden Vorschlag machte, die Zwangsräumung dann auszusetzen und die Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch dann einzustellen, wenn die Bewohner schön ruhig und weit ab jeder Öffentlichkeit in Anführungsstrichen freiwillig das Haus räumen, hat sie sich nun entschlossen, die Zwangsräumung erst einmal vollständig auszusetzen. Der Grund dafür ist, dass am selben Freitag, an dem sie stattfinden sollte, am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die Frage geklärt wird, und das wird ein paar Tage dauern, ob der Sofortvollzug der Zwangsräumung überhaupt rechtmäßig ist. Zum gleichen Zeitpunkt und ohne rechtliche Zustimmung eine Zwangsräumung vorzunehmen, war der dann ja durchaus nicht gerade zimperlichen Stadt wohl doch zu harter Tobak. Also, am Freitag um 6:30 keine Zwangsräumung, wie es weitergeht, bleibt abzuwarten.
Heute stand eine Kurzmeldung der dpa in den Zeitungen, dass, Zitat, dass nach einer Sitzung des Parteipräsidiums der DKP bekannt wurde, dass mittelfristig nur noch 50 statt bisher rund 500 hauptamtlichen Funktionären für die Partei arbeiten sollen. Auch die DKP-Zeitung DVZ, Deutsche Volkszeitung, stehe vor dem Ende und die UZ solle zwar erhalten werden, aber vom Frühjahr an nicht mehr als Tages-, sondern nur als Wochenzeitung erscheinen. Diese Kürzungen, so war es zu lesen, fänden statt aufgrund der drastischen Kürzungen der Zuschüsse der SED an die DKP. Zu diesen Meldungen befragte ich heute Werner Siebler, den hauptamtlichen Funktionär der DKP Freiburg. Es wäre sicherlich auch spannend gewesen, dazu Statements zu dieser DPA-Meldung von der DKP-Parteizentrale selber zu bekommen und auch von der SED. Aber leider konnten wir eben nur Werner Siebler erreichen, der sich aber auch gerade auf einer DKP-Konferenz in Stuttgart befand, zu der er aber noch keine genauen Aussagen machen wollte. Wir werden aber sicherlich zu diesem Thema später noch mehr berichten. Hier folgen nun Ausschnitte aus dem Telefonat mit Werner Siebler.
Nicht, dass die das DKP-Präsidium mitgeteilt hat, dass es keine Zuschüsse mehr aus der DDR gibt. Es gab am Montag eine Beratung im Präsidium mit der Bezirksvorsitzenden, also aus allen Ländern, beziehungsweise manche Länder haben verschiedene Bezirksvorsitzende, aber spielt ja keine Rolle, wo über die finanzielle Situation informiert wird. So, und da gibt es drastische Verschlechterungen. Das liegt auf der Hand, einmal mitgliedermäßig, aber das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir da ganz enorm an Mitglieder verloren haben die letzten Monate. Zum Zweiten ist auch das Problem, dass die Spende ganz enorm zurückgegangen sind, auch aufgrund dieser Verunsicherung innerhalb der Partei. Die Situation, die ist, dass auch Genossinnen und Genossen, was früher üblich war, ihre ganzen Vermögen der Partei vererbt haben, gerade die ältere Genossinnen und Genossen das zurzeit nicht machen. Die Information jedenfalls, die ich habe. Und das führt dazu, dass man gegenwärtig sich Gedanken macht, sich auf neue finanzielle Situationen in der Partei Gedanken zu machen. Also, und das führt dazu, dass man gegenwärtig sich Gedanken macht, sich auf neue finanzielle Situationen in der Partei Gedanken zu machen. Also vieles, was ich habe jetzt heute alle bürgerlichen Zeitungen, die ich gekriegt habe, mal quer durchgelesen, halte ich schlicht und einfach in der Form für Sensationsmacherei. Außer dass es natürlich in der Tat stimmt, dass wir große Probleme haben.
Also diese Informationen, wie es heute in der Zeitung steht, dass aufgrund dieser SED-Kürzungen einfach die Zahl der hauptamtlichen Funktionäre von 500 auf 50 schrumpfen wird, ist dann in der Form falsch. Das ist also nicht nur an der SED.
Das ist auch interessant, dass es diese Diskussion auch schon lange in der DKP gibt. Da gibt es sowohl politische wie auch finanzielle Erwägungen, die dazu führen, dass da verkleinert wird. Aber erstens nicht von heute auf morgen, also so sensationell, wie es da überall steht. Und wie ich es heute Morgen auch erstmal aufgenommen habe, so, wo ich erstmal gedacht habe, naja, das hört sich ja wirklich an, als wäre das Ende heute oder morgen, das wird nicht so sein.
Das Parteipräsidium hat ja jetzt dann doch praktisch zugegeben, dass es von der SED also einen Haufen Geld zumindest bekommen hat.
Also das hat das Parteipräsidium nicht zugegeben, da gibt es aber auch nichts zuzugeben. Das Problem ist, und da, also das ist ja kein Geheimnis, es gibt unter kommunistischer Partei internationale Solidarität. Ja, okay. Die haben wir gekriegt und die haben wir gegeben. Also das sah äußerst besorgniserregend für uns aus.
Ja, also ich wollte jetzt nur noch mal gerade auf den Punkt zurück, weil es ja so in der Zeitung steht, dass praktisch durch dieses Geständnis praktisch des Parteipräsidiums der DKP, dass die SED so drastisch ihre Zuschüsse gekürzt hat, dass dadurch halt diese ganzen Streichungen vorgenommen werden müssen. Also sowohl in den Parteizeitungen als auch in den Funktionärstellen.
Also das ist mit Sicherheit nicht so. Und es ist auch so, dass die DKP wird weitermachen. Also was da überall steht, DKP vor der Pleite, ist so schlicht und einfach nicht richtig. Die DKP wird weitermachen. Sie wird sich sicherlich viele Gedanken machen, wie sie sich organisiert, wie sie aus dieser gegenwärtigen Krise rauskommt. Aber für uns ist da keinerlei Frage, ob wir damit das Ende oder Bankrott oder sonst was anmelden. Das ist, denke ich, eher das der Wunsch, der Vater des Gedankens bei der bürgerlichen Presse, was sie da heute schreibt.
In welcher Größenordnung waren denn ungefähr die Zuschüsse bisher von der SED an die DKP?
Also erstmal, ich weiß nichts von Zuschüssen. Ich habe auch nie welche gekriegt und ich kenne in Freiburg die Parteibücher recht, also jetzt unsere Kassebücher recht gut. Und da ist ausnahmslos alles von uns über Spende und Mitgliedsbeiträge und Veranstaltungen und so weiter erwirtschaftet.
Ich würde schlichtweg sagen, diese DPA-Meldung, dass das Parteipräsidium das in der Form so verlautet hat, das ist dann falsch.
Also das Parteipräsidium hätte es nicht verlautet. Also ich habe heute hier mit mehreren Präsidiumsmitgliedern diskutiert.
Also deinen Posten zum Beispiel als hauptamtlicher Funktionär, den siehst du nicht gefährdet jetzt?
Der ist also nicht aktuell gefährdet, aber es ist auch kein Geheimnis, dass ich sowieso vorhabe, den aufzuhören. Mhm. Also ich will nach wie vor zurück zur Post.
Ja, nur ist es ja seltsam, dass sie, also laut dieser Meldung zumindest, die SED ihre Zuschüsse halt dermaßen kürzt und
ja, es stand eben nicht dabei, welche Gründe diese Aufkündigung der Solidarität halt jetzt konkret hat. Also
ja, also ich gehe mal davon, also jetzt, ich weiß zum Beispiel, ja, fällt mir gerade ein, wir haben in der Vergangenheit immer zur Leipziger Messe das Messemagazin rausgebracht. Mhm. Ja, also das war mit sehr viel Anzeige finanziert von alle Firmen hier aus der Bundesrepublik und auch von Firmen aus sozialistischen Ländern. Das hätte uns immer sehr viel eingebracht. So, das braucht die DDR jetzt selber und deswegen machen sie das jetzt selber. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich weiß, wo sich aktuell was verändern wird, wo uns schlicht und einfach Geld verloren geht. Aber das hat nichts von Zuschüssen her so jetzt zu tun, wie man uns auch immer unterstellt hat, sondern es gab da von ihnen das Geld und von uns entsprechende Leistung, also mit dem Druck und dem Vertrieb dieser Messemagazine und so. Aber es ist auch kein Geheimnis und da stehen wir auch nach wie vor dazu. Die kommunistische Partei war immer solidarisch untereinander. Bloß das, was da bezweckt wird mit dem, was heute in der Presse steht, ist ja nachträglich nochmal zu sagen, die DKP wäre fremdfinanziert. Und das ist und bleibt dummes Zeug.
Und also es ist jetzt auch kein Missmut aufgekommen, was halt die Zusammenarbeit zwischen der SED und der DKP betrifft. Also das,
nein, also das da haben wir wird bestimmt, weitergehen. Da haben wir andere Probleme. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Fragen, die man heute diskutieren muss, über das, was wir an Politik entwickeln, über das, was die SED an Politik entwickelt. Und ich gehe davon aus, dass wir nach wie vor, also vom Grundziel her, ähnliche Vorstellungen haben. Also was Sozialismus, Kommunismus als Zukunft betrifft der Menschheit, da haben wir ähnliche Vorstellungen. Da werden wir auch weiterarbeiten. Also vor 3 Tagen war unser Parteivorsitzender beim Generalsekretär von der SED, also der Herbert Mies, beim Egon Krenz. Und da ist auch nochmal demonstrativ versichert worden, dass die Gemeinsamkeiten weitergehen.
Mhm. Und auch die Zusammenarbeit.
Auch die Zusammenarbeit. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Formen dessen verändern. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich bestimmte Inhalte verändern. Das ist ja alles in der Diskussion im Moment. Aber dass sie die Beziehungen zu uns abbrechen oder dass wir sie zu ihnen abbrechen, halte ich, würde ich auch für falsch halten.
Mhm. Zwischen der kurdische Flüchtlinge von Abschiebung bedroht. Bereits am Montag berichteten wir über das geplante neue Ausländergesetz. Der bisherige Entwurf von Innenminister Schäuble stieß auf einhellige Ablehnung von Asylarbeitsgruppen, Kirchen, der Grünen, der SPD und anderer Organisationen. Allerdings lehnte auch die CSU den Entwurf bisher ab, aber natürlich nur, weil ihr die Verschärfung des Ausländergesetzes noch nicht weit genug ging. Morgen, am Donnerstag, nun soll der Entwurf endgültig im Bundeskabinett verabschiedet werden. Das Recht auf politisches Asyl, das laut Verfassung mal ein Grundrecht war, soll demnächst also noch weiter eingeschränkt werden. Als Stichworte zum Inhalt des neuen Gesetzes seien als Beispiele genannt: neue Rechtsunsicherheiten in puncto Aufenthaltserlaubnis für alle Ausländer durch zahlreiche, äußerst dehnbare Gummiparagraphen. Weitere Vollmachten beziehungsweise vergrößerter Ermessensspielraum für untergeordnete Institutionen wie Bundesgrenzschutz und Ausländerbehörden, die so faktisch zu den Instanzen gemacht werden, die über das Grundrecht zahlreicher politischer Flüchtlinge auf Asyl entscheiden. Verschlechterung des Zustandes der sogenannten de facto Flüchtlinge, die nach der Genfer UN-Flüchtlingskonvention nicht abgeschoben werden dürfen und die Mehrheit der Flüchtlinge in der BRD darstellen. Schließlich sind weitere Erschwernisse bei der Einreise, das heißt eine noch restriktivere Erteilung von Visa durch deutsche Behörden, vorgesehen. Während die BRD also jahrelang gegen Mauer und Stacheldraht an östlichen Grenzen polemisierte, errichtet sie selbst nicht so sichtbare, aber umso effektivere Mauern für politische Flüchtlinge sowie für Ausländer aus Nicht-EG-Ländern überhaupt. Entsprechend diesen Veränderungen im Ausländerrecht sprach auch ein Vertreter der Arbeiterwohlfahrt von Parallelen zum Programm der Republikaner. Dass das bereits geltende Ausländerrecht allerdings alles andere als liberal ist, wurde gestern erneut auf einer Veranstaltung des Freiburger Flüchtlingsrates deutlich. Herr Musa Gül und Frau Türkan, zwei politische Flüchtlinge aus dem türkischen Teil Kurdistans, berichteten über ihre Erfahrungen mit dem westdeutschen Asylrecht bzw. Asylunrecht. Sowohl Herr Musa Gül als auch Frau Türkan waren in der Türkei politisch aktiv. Angesichts der für sie bedrohlichen Situation in Kurdistan, wo Bürgerkrieg, Verhaftungen und Folter zum politischen Alltag gehören, nachzulesen ist das übrigens alles in dem gerade erschienenen Jahresbericht von Amnesty International, flüchteten also die beiden 1986 bzw. 1987 in die BRD. Zurzeit wohnen sie in Kehl. Ihre Asylanträge wurden abgelehnt und beiden droht jetzt die Abschiebung. Gestern sollte im Stuttgarter Landtag noch über eine Petition entschieden werden, die sie gegen ihre Abschiebung eingereicht haben. Das Ergebnis ist uns allerdings noch nicht bekannt. Auf die Frage, was für Konsequenzen die Abschiebung für ihn hätte, antwortete Herr Musa Gül.
In der Kurdistan, die türkische Regierung spielt eine sehr wichtige Rolle. Und er sagt, dass Folter, das Morden und das und verschiedene unmenschliche Politik, das Tagesordnung von der türkischen Regierung. Er sagt, wenn wir nach Türkei gehen, wir haben Angst. Beispiel, er sagt, in der Türkei verschiedene Gefangene, es gibt immer Folter und die Leute, in der Straße, es gibt einfach, die Leute schießen. Es gibt Morden, einfach. Und er sagt, wir haben Angst, wir können nicht gehen. Wenn wir in die Türkei gehen, wir können also auch diese Sache, wir können auch diese Sachen leben, wir können auch verhaftet werden. Und er sagt, das ist sehr ängstlich, wir haben Angst.
Und Frau Türkan meinte zu ihrer drohenden Abschiebung in die Türkei.
O diyor ki, siz diyor, direkt bakımda, tek bakımda diyor, çok baskı gördünüz. Diyor, bu doğru mudur korku olarak? Şimdi diğer bir taraf diyor, bu gece diyor, sizin petisyon konunuz açısından diyor, tartışmalar yapıldı diyor. Şimdi diyor, bu suret olarak, tek olarak gelse diyor, siz ne düşünüyorsunuz diyor?
Buradayım.
Evet.
Burada red geldiği zaman, son red gelince, yani benden mümkün olana kadar ben Türkiye'ye gidip de orada, yani oturup da zaten orada oturamam da. Baskı altında. Ondan sonra ben baskı yapar. Ondan sonra çocuklar var, çocuklara ayrı baskı yapar. Oraya gitmek istemeyen bir red gelince önce ben haber verirse, haberim olsa o zaman ben
Sie sagt, also bis jetzt, ich weiß nicht, wie geht das so. Ich kann nicht jetzt Bescheid sagen. Sie sagen, wird das Antwort also negativ bekommen. Also wenn ich abschieben werde, sie sagen, ich gehe in die Türkei nicht. Sie sagen, weil das für mich sehr, sehr gefährlich ist. Ich habe drei Kinder. Sie sagen, wenn ich in die Türkei gehe, ich kann Folter und Schlag und so weiter vielleicht sehen. Und das wegen dieses Geschick, dass ich sagen muss, dann muss ich kämpfen, sie sagt, ich kämpfe das bis Ende. Also sie sagt, wir haben bestimmte Forderungen, wir sind Verfolgungsgruppen, wir sind also mit Religion, mit Volker und so. Sie sagen, in der Türkei unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Literatur und alles war das verboten und kann man nicht in die Türkei gehen. Sie sagt deswegen, bis Ende, ich wollte immer gegen sein, immer kämpfen. Also.
Frau Türkan und Herr Musa Gül sind also, wie sie mir mehrmals versicherten, nicht bereit, sich ohne weiteres an die türkische Polizei ausliefern zu lassen. Sie wollen auf jeden Fall für ihr Recht kämpfen, egal wo. Bereits im Sommer, als ihnen zum ersten Mal die Abschiebung angedroht wurde, traten beide in einen unbefristeten Hungerstreik. Nach 16 Tagen brachen sie diesen Hungerstreik ab, weil ihnen der Bürgermeister von Kehl, Herr Menz, versprochen hatte, für die Erteilung einer Duldung zu sorgen. Tatsächlich geschah aber gar nichts und inzwischen ist dieser Bürgermeister auch schon gar nicht mehr im Amt. Die Situation von Frau Türkan, ihrer drei Kinder und von Herrn Musa Gül ist also ungewisser als je zuvor. Über das Schicksal dieser von der Abschiebung bedrohten kurdischen Flüchtlinge aus Kehl werden wir auf jeden Fall noch weiter berichten.
So, ich habe jetzt noch einen Hörer am Telefon, der noch was anmerken wollte zu der Meldung der Kürzung der SED an die DKP, die Gelderkürzung. Kannst du gerade mal was sagen?
Ja, hallo. Ich wollte nur geschwind mich melden, sagen, dass ich es doch ganz gut fände, wenn ihr bei solchen Interviews mit Parteipolitikern, ob nun von der DKP oder von anderen, die ruhig etwas härter anfasst. Ich fand, das war wirklich zu vorsichtig. Es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass die SED die DKP natürlich in erheblichem Maße seit Jahren und Tag finanziert. Ich weiß das selber zufällig aus den ganzen Vorgängen um das demokratische Gesundheitswesen. Das ist eine Zeitschrift, sagen wir mal eine linke Zeitschrift im Gesundheitswesen, die relativ undogmatisch vom Paar-Rugenstein Verlag rausgegeben wurde und die seit fast einem Jahr jetzt versucht wird, also an andere Verlage, dass man die los wird und so. Und es ist ganz klar, dass da das Geld auch hauptsächlich aus SED-Kanälen kam. Die haben 180.000 Mark Miese gemacht im letzten Jahr und sind deswegen jetzt auch pleite, weil einfach kein Nachschub kommt. Ne? Und ja, das hätte man dem Werner Siebler ruhig noch etwas deutlicher fragen können. Und wenn er da sagt, von einer SED-Finanzierung wisse er nichts und sich auf irgendeine Leipziger Zeitschrift da beruft, die früher Geld gebracht hätte, dann kann ich nur sagen, also entweder er ist schlecht informiert oder, naja, er wollte es halt nicht sagen, aber es ist wirklich rührend, weil die Spatzen wirklich von den Dächern pfeifen. Und ich meine, die bürgerliche Presse, so schlecht wie sie ist, aber in dem Fall hat sie leider recht. Ne? So viel dazu. Tschüss.
Okay, vielen Dank. Es bleiben jetzt uns nur noch schnell die Veranstaltungshinweise, weil wir jetzt schon über 5 Minuten überzogen haben, deshalb etwas kurz und unstrukturiert. Und zwar als erstes ein Prozess morgen früh um 8.30 Uhr, am Donnerstag 8.30 Uhr im Landgericht. Und zwar Karl-Heinz Ams hat da einen Prozess. Und worum es aber genau geht, weiß ich leider auch nicht. Das ist uns hier nur schnell ins Haus geflattert. Er sitzt im Moment im Knast in Freiburg und möchte das noch viel...